Von daher kann ich nur dafür plädieren, dass wir auf der einen Seite Biotechnologie-Methoden einsetzen, um energieärmere Produktionsprozesse zu haben, und auf der anderen Seite eben einsetzen, um halt eine bessere Effizienz des Wachstums der unserer Pflanzen zu haben, um eben effizienter Lebensmittel zu produzieren, effizienter Bioenergie zu produzieren und effizienter nachwachsende Rohstoffe zu produzieren.
Willkommen zu ErstStimme, das ist Folge 36. Die Biotechnologie ist eine Zukunftstechnologie. Sie ist zwar auch schon heute im Alltag gegenwärtig, aber sie kann auch in Zukunft dabei helfen, die wohl größte Herausforderung unserer Zeit zu meistern, nämlich die Klimakrise. Auch in Nordrhein-Westfalen gibt es Unternehmen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, dahingehend zu forschen. Zum Beispiel das Unternehmen Phytowelt in Nettetal. In dieser Folge spricht der Gründer Dr. Peter Welters mit meiner Kollegin Juliane Hessmann über seinen Weg zum mittelständischen Biotechnologieunternehmen, die Chancen, die diese Branche bietet, und auch über Methoden, die nützlich sein können, die das europäische Gesetz aber so noch nicht erlaubt.
Hi und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von ErstStimme. Mein Name ist Juliane Hessmann und ich bin Podcasterin für den Podcast Wirtschaft einfach erklärt von Orange bei Handelsblatt. Ich spreche heute mit Dr. Peter Welters. Er ist Gründer von Phytowelt, einem forschenden und produzierenden Biotechnologieunternehmen. Mit ihm sprechen wir über Biotechnologie und deren Bedeutung für die Zukunft und über seine Wünsche an die Politik. Ja, vielen lieben Dank, Herr Dr. Welters, dass Sie sich die Zeit genommen haben für unser Gespräch. Zu Beginn möchte ich etwas mehr über Ihre Faszination für Chemie und Biochemie erfahren. Sie haben ja Chemie und Biochemie eben studiert. Woher kam da diese Faszination? Wie hat das angefangen?
Also es hat eigentlich in der Schule angefangen. Also damals kamen so die ersten breiten publikumswirksamen Publikationen raus. Also ich glaube, da war ich 16 oder 17, da habe ich mir aus dem Spektrum Verlag das Buch gekauft, Molekularbiologie. Das war so die erste populärwissenschaftliche Veröffentlichung zum Thema Genetik und genetische Manipulation oder genetische Veränderung von Organismen und Pflanzen und wo die ganzen Grundlagen der Molekularbiologie dann drin stand auch. Ne? Und das hat mich also sehr, sehr fasziniert. Und dann habe ich in der Oberstufe natürlich auch Biologie als Leistungskurs gehabt, und der Leistungskurs war so geteilt, dass man ein Drittel der Stunden halt Chemie hatte, und da hat man halt vor allen Dingen Chemie der lebendigen Zelle oder der lebenden Zellen gemacht, also alles, was mit Proteinen, mit Aminosäuren, Nukleinsäuren und DNA zu tun hatte, wurde da betrieben, und das hatte mich halt sehr fasziniert, und daraufhin habe ich dann eben beschlossen, Chemie zu studieren. Habe aber dann sehr schnell festgestellt, dass mich die allgemeine Chemie relativ wenig interessiert, also was jetzt so anorganische Chemie oder auch organische Chemie als solche betraf, sondern dass mich mehr dann biologische Chemie oder Molekularbiologie dann auch interessierte, und bin dann, nachdem ich bis zum Vordiplom Chemie in Aachen studiert hatte und auch noch Teile des Lebensmittelchemiestudiums absolviert habe, dann nach Tübingen gewechselt, um dort dann direkt Biochemie studieren zu können, und habe dann auch noch ein Jahr in München verbracht, am Max-Planck-Institut für Biochemie, um da die Hauptpraktika zu machen. Und da wurde es natürlich total, wo ich direkt an die Wurzeln und die vorderste Front der Forschung in der Molekularbiologie gebracht. Und das hat mich dann dazu gebracht, am Max-Planck-Institut für Pflanzenzüchtungsforschung in Köln bei Jeff Schell meine Diplom- und Doktorarbeiten zu machen oder die praktischen Arbeiten dazu. Und ja, dadurch bin ich dann also so richtig in die Molekularbiologie der Pflanzen gekommen. Ja, das alles zusammengeführt, ja, hat mich dann eben auch noch für 3 Jahre in die USA geführt, wo ich dann an der UCSD gearbeitet habe und da meinen Postdoc gemacht habe. Dort habe ich Proteintransport in Pflanzen und Hefezellen studiert, was auch eine gute Vorarbeit zu der industriellen Biotechnologie, die wir heute mit der Phytowelt machen, waren. Nach den 3 Jahren in den USA war ich dann noch 2 Jahre in Frankreich und war da an einem Technologietransferunternehmen beteiligt, nicht beteiligt, sondern habe dafür gearbeitet, was so ein Technologietransfer aus der Universität von Rouen in der Haute-Normandie zur Aufgabe hat.
Ja, ein sehr spannender Weg hat Sie in sehr, sehr viele Länder ja dann auch gebracht. Sie konnten sehr viele Erfahrungen sammeln und ja, vor 25 Jahren, 1996, haben Sie sich dann selbstständig gemacht. Zu dem Jubiläum kann man ja jetzt auch schon gratulieren. Da würde ich oder interessieren wir uns dafür, wie es eigentlich dazu kam, dass Sie sich selbstständig gemacht haben und eben Ihr Unternehmen gegründet haben.
Naja, ich meine, mit den 3 Jahren da in den USA und dann nochmal diese 2 Jahre in Frankreich in einem Technologietransferunternehmen, bin ich natürlich auch sehr stark ja, mit Firmengründung in Kontakt gekommen. Ne? Also zum Beispiel in den USA, in Kalifornien, habe ich mit dem Nobelpreisträger Roger Chen zusammengearbeitet, der für das GFPI für das GFP, also Green Fluorescence Protein, 2008 einen Nobelpreis bekommen hat. Und der hatte damals die Firma Aurora gegründet, um halt seine Entdeckung vom über das GFP dann auch wirtschaftlich nutzen zu können. Und als ich dann in dem Technologietransferunternehmen in Rouen gearbeitet habe, also in Frankreich. Da ist man ja auch ständig mit der Idee konfrontiert worden, ja, eine Firma zu gründen oder anderen Leuten eben bei der Firmengründung zu helfen. Und das hat mich dann eben 1996, als ich dann aus dem Unternehmen in Rouen ausgeschieden bin, dazu bewegt, mich selbstständig zu machen. Ne? Erst als Freelancer und dann eben 1998, also vor 23 Jahren, dann habe ich dann die Phytowelt gegründet.
Neben dem Wissen in der Chemie und in der Biochemie mussten Sie ja dann auch ganz neue Fähigkeiten beim Gründen lernen. Was waren denn da eigentlich die größten Herausforderungen für Sie?
Nee, die größten Herausforderungen, die ich beim Kunden halt lernen musste, waren sicherlich ja, wirtschaftswissenschaftliche und vertriebstechnische Fähigkeiten. Ich meine, wenn man, also gerade damals in den 80er Jahren, war es ja noch nicht so verbreitet, dass man auch im Studium schon dazu angeregt wurde, betriebswirtschaftliche Fähigkeiten sich anzueignen. Da wurde halt wirklich das Know-how in dem einen Fach oder in dem Fall halt in den 2 Fächern Chemie und Biologie vermittelt und nicht unbedingt jetzt noch solche Soft Skills oder naja, aus angrenzenden oder ansonsten wichtigen Sachen. Ja. Ich habe allerdings auch gerade zum Ende der Zeit in Frankreich, aber auch als ich dann Ende 1996 dann wieder nach Deutschland zurückgekommen bin, habe ich dann schon versucht, mich über die verschiedensten Kurse dann auch weiterzubilden. Also so ein Existenzgründungskurs der IHK oder auch in Frankreich habe ich dann bei der CCI, also dem Pendant der IHK in Frankreich, einen 3-monatigen Kurs gemacht, welche Fähigkeiten braucht man denn noch, um eine Firmengründung voranzutreiben? Und das hat mir natürlich schon dann auch geholfen, ja, wenn, als es dann mit der Phytowelt losging, dort dann auch die richtigen ja, Fäden zu ziehen oder beziehungsweise die Firmengründung dann auf gesunde Beine zu stellen.
Jetzt zählt ja die Biotechnologie zu den wichtigsten Technologien der Gegenwart und ja auch der Zukunft. Vielleicht für den Hintergrund, was können wir uns konkret eigentlich unter Biotechnologie vorstellen? Wie würden Sie das beschreiben?
Also unter Biotechnologie kann man im Großen und Ganzen sich vorstellen, alles, was mit Organismen, mit lebenden Organismen oder mit Beispielen oder Teilen von Organismen technisch angewendet wird, um halt Produkte oder Prozesse zu verbessern oder zu beschleunigen.
Aber warum ist das so wichtig für unsere Zukunft? Also wie kann man Biotechnologie anwenden, irgendwie als Technik, die unsere Zukunft erleichtert?
Also ich denke, dass Biotechnologie vor allen Dingen von dem Hintergrund des Green Deals und dem erweiterten Erfordernissen des Klimagesetzes hier in Deutschland, dass es unabdingbar ist, die Biotechnologie einzusetzen, um halt den Klimawandel zu verlangsamen oder aufzuhalten. Und das sehe ich aus verschiedenen Gründen. Also einmal denke ich, ist die Produktionsweise, die wir heutzutage in den meisten Industrien haben, sehr energieaufwendig. Und das fängt zum Beispiel in der Chemie an, wo man unter hohen Temperaturen, unter hohen Drücken, also unter sehr hohem Energieeinsatz arbeitet. Dazu gehört natürlich auch die Stahlindustrie, die im Grunde genommen auch ein Teil der Chemieindustrie ist, wo man eben auch mit sehr hohen Temperaturen arbeitet und auch da dann auch sehr viel CO2 dann noch freisetzt. Das geht aber auch zum Beispiel in Richtung Zementindustrie oder Betonproduktion und endet natürlich auch dann nicht bei der Automobilindustrie, die ja auch sehr viele Vorprodukte aus der Chemie und aus der Stahlindustrie einsetzt. Also alle diese Prozesse, die heute ja auch noch eine große Rolle in der Wirtschaft in Deutschland spielen, sind sehr energieaufwendig und ein Großteil oder sehr viele der Prozesse können wir unter energieärmeren Prozessen oder mit energiearmen Produktionsmethoden durchführen, die halt biotechnologischen Ursprung sind, die halt das Vorbild der Natur anwenden kann. Also gibt ja zum Beispiel auch bei der Betonindustrie oder bei der Betonherstellung, da wird ja heutzutage auch mit Stahlbewehrung sehr viel gemacht, aber da könnte man zum Beispiel mit Carbonfasern, mit sehr viel weniger Beton und einer leichteren Bauweise die gleiche Festigkeit erreichen und könnte damit, also einmal bräuchte man weniger Zement und Beton herzustellen und auf der anderen Seite bräuchte man eben statt der Stahlbewehrung, die ja in vielen, also gerade wenn man sich die Brücken angeschaut, für die Festigkeit des Betons sorgt, könnte man die Stahlbewehrung durch Carbonfasern ersetzen. Und hätte dann eben zwei Fliegen in einer Klappe, man bräuchte weniger Stahl, weniger Beton und könnte das Ganze also auch leichter und auch weniger rostanfällig dann machen. Also das wäre jetzt so ein zweites Beispiel, wo man eben Energie und Material einsparen kann und das dadurch dann eben auch energieärmer produzieren könnte.
Okay, also einmal der Nachhaltigkeitsaspekt und als zweites dann eben die medizinischen Nebenwirkungen. Sie haben jetzt eben schon angesprochen, was Ihr Unternehmen konkret macht. Vielleicht da nochmal zum Status quo. Was ist jetzt gerade schon möglich? Was bieten Sie quasi schon an? Und was ist noch so ein bisschen bei Ihnen in der Hintertür in der Forschung?
Ja, also was wir jetzt schon anbieten, ist natürlich, dass wir Produktionsprozesse entwickeln, um vor allen Dingen rohölbasierte Prozesse in der chemischen Industrie auf nachwachsende Rohstoffe umzustellen, um damit eben auch eine höhere Nachhaltigkeit zu bekommen, aber eben auch, um eben energieärmere Produktionsprozesse zu entwickeln. Und da sind wir im Moment hauptsächlich im Bereich Aromastoffe unterwegs, aber denken auch, dass wir da sehr gute Karten haben, um in der medizinischen Produktion oder in der pharmazeutischen Produktion von niedermolekularen Medikamenten da auch einen großen Vorteil für die Pharmaindustrie zu entwickeln zu können. Also das ist so die Sache, wo wir in der industriellen Biotechnologie mitarbeiten. In der Pflanzenbiotechnologie, denke ich, werden wir über das Genome Editing auch nochmal einen weiteren Sprung machen können zu größerer Nachhaltigkeit. Also müssen Sie sich vorstellen, die meisten Medikamente, die heutzutage auf dem Markt sind, also ungefähr 50% der Medikamente, lassen sich auf Grundstrukturen zurückführen, die man zuerst in Pflanzen gefunden hat und die halt auch in Pflanzen zum großen Teil produziert werden. Also ich meine, was sicherlich jedem so beleuchtet, sind Phytotherapeutika, also Extrakte aus Pflanzen, die dann halt medizinische Wirkung entfalten. Aber das, was den wenigsten bekannt ist, dass eigentlich auch alle anderen oder viele andere Medikamente, also zumindest mehr als 50% aller Medikamente, eben auf Pflanzenstoffe sich zurückführen lassen. Also zum Beispiel Aspirin ist auch so ein Stoff, der eigentlich aus der Weide kommt. Ne? Er wird aus der Weidenrinde, kann aus der Weidenrinde isoliert werden. Heutzutage wird er aber hauptsächlich chemisch hergestellt. Und ich denke, da kann man gerade wenn es solche Stoffe sind, die aus Phytotherapeutika, als Phytotherapeutika verkauft werden, dass man da über Genome Editing sehr einfach die Konzentration dieser Moleküle, die man als medizinisch relevant angesehen hat, dass man die sehr einfach, da sehr einfach die Konzentration erhöhen kann und dass man dann statt jetzt entweder chemisch oder über Fermentation, diese Stoffe herzustellen, dass man die eben direkt in der Pflanze herstellen kann. Und da ist Genome Editing ein sehr wichtiges Tool und ich hoffe, dass die EU jetzt im nächsten Jahr die Nutzung vom Genome Editing in Pflanzen erleichtern wird, weil nur dann können wir in Europa wieder die Apotheke der Welt werden, die wir in den 80er, 90er Jahren mal waren. Ansonsten wird die übrige Welt uns sicherlich da keinen Platz lassen, weil Genome Editing ist in anderen Ländern, vor allem in den USA und China, sehr viel einfacher reguliert. Also die werden gar nicht mehr nach dem Gentechnikgesetz beurteilt, sondern können frei genutzt werden. Und das ist etwas, wo ich sehe, dass wir, wenn sich da unsere Gesetzgebung nicht schnell ändert, dass wir dort hoffnungslos zurückfallen werden.
Darauf können wir wahrscheinlich gleich im Gespräch noch ein wenig eingehen, auf die Herausforderungen eben. Vielleicht jetzt nochmal ein bisschen weiter zurückgedacht. Als Sie damals eben gegründet haben, hatten Sie da schon ein konkretes Produkt oder eine konkrete Zielfragestellung vor Augen oder hat sich das eben als Unternehmer entwickelt im Prozess quasi?
Ja, ich habe schon mit einer sehr konkreten Idee die Firma gegründet. Das war so im Juni 1998 habe ich die Firma gegründet und hatte dort als Dienstleistungsunternehmen die Idee gehabt, Freilandversuche mit gentechnisch veränderten Pflanzen durchzuführen für Pflanzenzüchter. Deswegen ist auch der erste Standort der Phytowelt hier in Nettetal gewesen, also im Niederrhein, in einer eher landwirtschaftlich geprägten Umgebung. Und diese Idee der Gründung ist aber leider im September 98, also 3 Monate nach Gründung, schon ad absurdum geführt worden, weil dort eben das Gentechnik-Moratorium der EU eingeführt wurde und bis 2004 in Kraft war. Und das bedeutete, dass in Europa überhaupt keine neuen keine neuen Freilandversuche mit gentechnisch veränderten Pflanzen durchführbar gewesen sind. Also klar, ich hatte eine konkrete Idee, hatte auch sicherlich einiges an Kundenpotenzial in dem Bereich, aber ich musste mir also sehr schnell etwas Neues überlegen und wir haben dann später gerade für die Pflanzenzüchtung uns Dienstleistungen überlegt, wie wir ohne Gentechnik oder ohne zu gentechnischen Pflanzen zu kommen, Pflanzenzüchtungsprozesse beschleunigen können und damit eben die Pflanzenzüchtung einfacher und kostengünstiger zu gestalten. Und das hat dann dazu geführt, dass wir zum Beispiel Protoplastenfusionen eingeführt haben, um halt Kreuzungen zu vereinfachen. Und die haben zum Beispiel dazu geführt, dass wir Pappeln gezüchtet haben, die die doppelte Biomasse in Kurzumtriebsplantagen produzieren können wie ihre Eltern und damit eben auch einen größeren Beitrag oder einen guten Beitrag zur Nachhaltigkeit von Kurzumtriebsplantagen für die stoffliche oder die bioenergetische Verwertung geführt hat.
Ist das auch eine Fähigkeit, die man eben als Gründer braucht, so schnell umzudenken, sich schnell neue Geschäftsmodelle zu überlegen, um eben zu reagieren, zum Beispiel auf neue Gesetze?
Ja, das auf jeden Fall. Also das Reagieren auf neue Gesetze, das ist, glaube ich, muss man eigentlich in allen Größenordnungen der Firmen haben. Aber um halt als kleines Unternehmen erfolgreich am Markt zu sein, muss man schon sehr flexibel sein und immer wieder neue Ideen produzieren, um halt Nischenmärkte zu einzunehmen, die für die großen Firmen noch nicht so interessant sind.
Bei den Herausforderungen schauen wir nicht nur auf die Herausforderungen, die eben ein junges Unternehmen hat, sondern vielleicht generell Biotech-Unternehmen. Gibt es da bestimmte kritische Aspekte, Herausforderungen, die sich eben Biotech-Unternehmer konfrontiert sehen?
Naja, ich meine, die Gentechnik-Gesetzgebung hier in Europa ist schon eine riesige Hürde, die man als Biotech-Unternehmer zu nehmen hat. Also es ist nicht nur damit getan, dass man halt die Voraussetzungen des Gentechnikgesetzes für ein Labor, ein Entwicklungslabor erfüllen muss und jedes Jahr dann eben auch die entsprechenden Kontrollen hat und was natürlich erhöhte Kosten bewirkt, als wenn das Gentechnikgesetz nicht so kompliziert wäre. Aber man muss natürlich auch immer up to date sein und also immer wieder die Gesetzgebung darauf durchforsten, was sich geändert hat. Aber es ist auch so, dass wenn man mit Kunden redet, muss man immer erst mal den Kunden auch sagen, oder den Kunden davon überzeugen, dass das, was man macht, auch oft zum Markt zugelassen wird und für ihn eben auch ein Geschäftsmodell sein kann. Also ich meine, wir haben ja mit unseren Pflanzenzüchtungsmethoden mussten wir natürlich auch bei den Pflanzenzüchterkollegen dann vorstellig werden und da mussten wir immer erstmal diese Hürde überwinden, um denen klarzumachen, ja, wir arbeiten Zwar mit dem Wissen aus der Gentechnik, aber das, also was Gene bewirken und was man alles machen kann. Aber wir arbeiten halt mit Gewebekulturtechnologien und diese führen halt nicht zu gentechnisch veränderten Pflanzen. Und das ist natürlich auch immer so eine Hemmschwelle, die Leute dann haben, mit einem zu reden. Und wir sehen diese Hemmschwelle auch immer wieder, auch jetzt in der chemischen Industrie, wo wir über industrielle Biotechnologieverfahren reden, wie die Fermentation, Biotransformation oder Biokatalyse. Da muss man auch immer wieder mit den Leuten erstmal ja, mühsam über Gentechnik diskutieren und diese Berührungsängste mit modernen Methoden, ja, diese Berührungsängste einfach überwinden. Und das kostet halt auch Kraft und auch Zeit vor allen Dingen und ist deswegen eben auch eine sehr starke Herausforderung für Biotech-Unternehmen.
Sie haben jetzt gerade schon die Berührungsängste eben angesprochen. Was sind so die häufigsten Ängste, die Sie eben zu hören bekommen und wie würden Sie auf diese Ängste reagieren? Also was wären Ihre Argumente, diese zu zerstreuen?
Es ist sehr schwierig, diese Ängste zu zerstreuen, weil man kann halt sehr wenig mit logischen Argumenten oder mit wissenschaftlichen Argumenten kommen, weil den Leuten das meistens etwas ja, zu kompliziert oder zu anstrengend ist. Also wenn sich einmal so ein Gefühl gebildet hat, ist es sehr schwierig, dagegen anzuargumentieren. Und vor allen Dingen dann, wenn, wie das eigentlich bei, ja, bei vielen Politikern der Fall ist, die ja relativ wenig Zeit haben, sich in die Materie einzuarbeiten, wenn doch dann jeglicher Fortschritt auch noch ignoriert wird. Ne? Also Genome Editing, da gibt es ja immer so einen Streit zwischen Befürwortern und Gegnern, ob das jetzt Gentechnik ist oder nicht. Und Gegner sagen, ja, Genome Editing ist Gentechnik und ist was Neues und deswegen muss man da halt unheimlich langfristige Sicherheitsuntersuchungen machen, damit man überhaupt mal daran denken kann, um diese Technologie zu nutzen. Aber man kann jetzt nicht auf, das ist so eine widersprüchliche Argumentation, ne? Man kann nicht auf der einen Seite sagen, das ist Gentechnik, aber dann sagen, das ist eine neue Technologie, sondern meiner Meinung nach muss man eigentlich sehen, dass Genome Editing eigentlich das ist, was wir in 30 Jahren Forschung als Fortschritt entwickelt haben. Also als die Forderungen der Gentechnikgegner am Anfang waren halt, oder die Bedenken waren halt, dass das eine unsichere Technologie ist, dass man nicht weiß, wo die Gene oder die neue Geninformation integriert wird. Und deswegen ist es unvorhersehbar, was da passiert. Ne? Aber jetzt, nach 30 Jahren Entwicklung mit Genome Editing, weiß man ganz genau, wo neue Geninformation reinkommt oder wo man eine Mutation einführt. Und man hat nach 30 Jahren Molekularbiologie genaueste Vorstellungen darüber, welche Gene für welche Eigenschaften verantwortlich sind und weiß damit auch genau, wenn man dieses eine Gen ausschaltet, was passiert dann mit der Pflanze oder was verändert sich dann in der Pflanze. Und man prüft das natürlich zum Beispiel in einer Sortenzulassung. Da werden ja die Pflanzen dann 3 Jahre getestet, ob sie besser sind als das, was bis jetzt schon auf dem Markt sind. Und da wird dann auch nochmal überprüft, ob es da negative, ja, ne, ob sich da negative Eigenschaften entwickelt haben oder ob sich eben die positiven Eigenschaften, die man hervorrufen wollte, dann auch in der Pflanze zu finden sind. Und deswegen finde ich das ja so ein bisschen schade, dass dass da die Fortschritte, die immensen Fortschritte, die in der Biotechnologie gemacht werden, vor allen Dingen von den Politikern ignoriert werden und dass man damit die sinnvolle Nutzung dieser Technologie, Genome Editing oder beziehungsweise der gesamten Biotechnologie auch derart behindert.
Okay, Sie haben jetzt schon angesprochen eben, dass gerade fehlendes Wissen ja auch ein Thema ist eben bei Politikern in diesem speziellen Bereich. Wenn Sie jetzt aus Biotech-Sicht der Politik oder Politikern drei Wünsche nennen könnten und die würden erfüllt, welche wären das dann?
So viele, drei sogar, meine Güte. Na, im Prinzip wäre es ein Wunsch, dass man Mutationen aus die aus Genome Editing in Pflanzen vorgenommen werden, dass die aus der Gentechnikregelung herausgenommen werden. Das ist eigentlich der stärkste Wunsch, den ich habe. Und dass man, also wenn man jetzt noch den zweiten Wunsch, dass man die Bürokratie vor allen Dingen aus der gesamten Biotechnologie herausnehmen könnte oder zumindest so weit wie möglich reduzieren kann. Ja, und das ist vielleicht dann eher ein Wunsch allgemein für Biotech-Unternehmen, für Unternehmen gilt, dass man doch sehr viel stärker Bürokratie abbaut und damit eben sich mehr auf die Kernaktivitäten des Unternehmens konzentrieren kann, nämlich Produkte auf den Markt zu bringen und zu entwickeln und nicht ständig nur neue Bürokratiehindernisse zu überwinden.
Okay, zwei Wünsche waren das. Das heißt, mit dem dritten Wunsch würden Sie die anderen beiden quasi nochmal bekräftigen. Genau, Sie haben ja in NRW gegründet. Sie hatten auch vorhin am Anfang nochmal ein bisschen erwähnt, warum Sie sich für diesen Standort entschieden hatten. Das hatte ja mit Ihrem ersten Produkt oder mit dem Initialprodukt, welches Sie entwickeln wollten, zu tun. Gab es noch andere Argumente, warum Sie sich eben für diesen Standort NRW entschieden haben?
Ja gut, ich meine, ich bin halt am Niederrhein geboren, also in Mönchengladbach und nach 5 Jahren im Ausland hat es mich halt wieder zu meinen Wurzeln zurückgezogen. Das ist sicherlich auf der einen Seite hier die Lebensart am Niederrhein, aber auch ganz so profane Dinge wie das Brot, was man hier in den Bäckereien bekommt. Das hat mir vor allen Dingen in den USA sehr stark gefehlt. Also, aber auch eben ja, wieder Deutsch zu sprechen, war nach 5 Jahren im Ausland, also regelmäßig Deutsch zu sprechen, war nach 5 Jahren im Ausland natürlich auch ein großer Wunsch. Und ja, die Mundart, die hier, oder das Hochdeutsch, was hier gesprochen ist, ist natürlich auch ein Faktor, wo man sagen kann, ja, das ist da, wo ich mich dann am wohlsten fühle und was für mich dann auch ein Teil von Heimat ausmacht. Was aber auch ein Grund war, um mich hier in NRW niederzulassen, war, dass gerade so 96 hier in Köln oder ja, im Rheinland eben auch so ein Regionalwettbewerb gewonnen wurde, also Bioregio war das, glaube ich, wo dann relativ viele Mittel vom BMBF in die Region gegeben wurde, wo dann Biogentech NRW gegründet wurde, wo es dann eben wo man so das Gefühl hat, oh ja, da passiert was in der Biotechnologie, das wird politisch unterstützt und hier gibt es eben auch viele Player, die in dem Bereich arbeiten. Also gerade für mich war ja Pflanzenbiotechnologie wichtig und Das ist Bayer natürlich hier in Leverkusen am Standort oder in Monheim wichtig gewesen, aber genauso auch das Max-Planck-Institut für Pflanzenzüchtungsforschung in Köln oder das Forschungszentrum Jülich oder die RWTH Aachen oder auch die Forschungsaktivitäten der Universität zu Köln und Düsseldorf, die ja jetzt in diesem Exzellenzcluster C-Plus gegipfelt sind, die damals eben so ihre Anfänge genommen haben und die mich dann eben auch animiert haben oder davon überzeugt haben, dass hier der Standort am Niederrhein in Nettetal doch ein zukunftsweisender ist und weswegen ich mich dann auch hier niedergelassen habe. Ja, ich denke, das sind so die Hauptgründe gewesen.
Sind Sie weiter vom Standort überzeugt oder haben Sie sich vielleicht nicht auch schon mal überlegt, in die USA oder vielleicht nach China mit Ihren Forschungen zu gehen? Sie hatten ja erwähnt, dass es dort auch gerade was die Gesetzgebung betrifft, es ein wenig entspannter zu sich geht.
Ja, China ist sicherlich für mich eher in weitere Ferne, weil ich auch weder von der Sprache noch von der Kultur große Ahnung habe, aber da ich ja schon 3 Jahre in den USA gelebt habe, könnte ich mir schon vorstellen, auch, oder hätte ich mir auch vorstellen können, in die USA zu gehen, aber ich war halt überzeugt davon, dass diese Gentechnikgesetzgebung nicht ewig Bestand haben wird, was sie leider bis jetzt aber hat und wenn sich da mit der Genome-Editing-Technologie nicht etwas ändert, dann werde ich eventuell nochmal diese Entscheidung überdenken müssen. Obwohl das natürlich für mich jetzt relativ schwierig sein wird, weil ich nach 25 Jahren Selbstständigkeit hier in Europa dann nochmal woanders neu anzufangen, wird nicht so einfach sein, aber man kann sich das durchaus vorstellen und ich denke aber auch, dass wenn sich in der Genome-Editing-Gesetzgebung nichts ändert, dass dann Europa sehr viel Know-how und Chancen verlieren wird, überhaupt der Klimakrise standhalten zu können. Also.
Das bedeutet, dass die Biotech-Branche oder jetzt eben dieser spezielle Bereich in NRW und Deutschland nur dann eine Zukunftsperspektive hat, wenn eben sich gesetzgebungstechnisch Hürden lockern und da einiges geändert wird. Habe ich das richtig verstanden?
Nicht nur die Pflanzenzüchtung, sondern ich denke, das ist auch der Fall für weitere Branchen. Also Bioenergie hatte ich ja schon mal erwähnt mit unseren Pappeln. Wenn man da nicht bessere Möglichkeiten der Züchtung von Energiepflanzen ermöglicht, sondern sich dann von der Konkurrenz im Ausland die neuen Produkte oder die verbesserten Pflanzen vormachen lässt, dann werden wir hier in Europa sicherlich auch in der Bioenergie eine Bruchlandung erleben und auch in der Chemieindustrie ist es doch so, wenn wir da nicht günstige Ausgangsmaterialien haben, um aus nachwachsenden Rohstoffen dann Chemikalien zu produzieren, werden wir auch da nicht mehr konkurrenzfähig sein. Und auch selbst, wenn man jetzt die Wasserstoffstrategie sich mal anschaut, ja, das ist ja ganz schön, wenn man bestehende Prozesse durch Wasserstoff, der aus erneuerbaren Energien produziert wird, also bestimmte Produktionsprozesse hier in Deutschland halten kann. Aber letztendlich werden wir damit auch nicht konkurrenzfähig sein. Ne? Wieso sollten wir hier mit unserer wenigen Sonne dann noch konkurrenzfähig sein zu Chemieproduktion aus arabischen Ländern, also Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten, wo jetzt auch schon riesige Solaranlagen aufgebaut werden, um halt dort grünen Wasserstoff zu produzieren und damit dann eben eine Chemieproduktion auch grüner zu machen. Also die haben doch einen unheimlich hohen Kostenvorteil. Und wir werden uns, wenn wir nicht auf energieärmere Produktion umstellen, werden wir über kurz oder lang den Wettlauf mit Ländern, in denen mehr Sonne scheint und die halt damit dann eben auch günstiger Wasserstoff produzieren können, werden wir den Wettlauf auf jeden Fall verlieren. Ja, und von daher kann ich nur dafür plädieren, dass wir auf der einen Seite Biotechnologiemethoden einsetzen, um energieärmere Produktionsprozesse zu haben, und auf der anderen Seite eben einsetzen, um halt eine bessere Effizienz des Wachstums der unserer Pflanzen zu haben, um eben effizienter Lebensmittel zu produzieren, effizienter Bioenergie zu produzieren und effizienter nachwachsende Rohstoffe zu produzieren. Ohne Biotechnologie werden wir da keine Zukunftsperspektive haben. Auch wenn man nicht sagen kann, dass Biotechnologie das Allheilmittel ist. Aber wir müssen uns dieses Werkzeug erhalten und auch vereinfachen, damit wir nicht unsere ganze Energie und unser ganzes Kapital und Wissen verpulvern, um die vielfältigen Vorschriften eines Gentechnikgesetzes zu erfüllen.
Ein mahnender Blick in die Zukunft, aber auch ein schöner Abschluss dieser Podcast-Folge. Wenn Sie mögen, haben Sie jetzt noch die Chance, etwas zu sagen, wenn ich etwas außer Acht gelassen habe oder Sie einen bestimmten Aspekt für besonders relevant und erwähnenswert halten.
Also auf der einen Seite sicherlich mehr Prozesse auf nachhaltige Produktionsweisen und auf nachwachsende Rohstoffe umstellen. Wir werden auf jeden Fall in der Aromaproduktion und damit eben in der Lebensmittelproduktion noch mehr Produkte auf den Markt bringen. Und ich denke, wir werden auch mit der Gewebekultur, dort werden wir auch weiterhin tätig sein können, um mit unseren Methoden sehr gezielt und sehr umweltbewusst und nachhaltig die Pflanzenzüchtung zu beschleunigen und damit der Umwandlung der Industrien hier in Europa oder bei der Umwandlung dieser Industrien hier zu helfen und die Herausforderungen des Klimawandels zu bewältigen, beziehungsweise den Klimawandel dann auch etwas abzumildern und hoffentlich dann auch in der Zukunft zum Stillstand zu bringen.
Wunderbar. Herr Welters, wir sind am Ende dieser Folge angekommen. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Das war Folge 36 von ErstStimme, dem Podcast für alles außer Corona. Die nächste Folge erscheint am 17. November. Zu Gast ist dann Katharina dos Santos Firnhaber, die seit der Bundestagswahl zu den jüngsten Abgeordneten im Parlament zählt. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder reinhören und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit.